Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Wie geht man um mit den ständig zunehmenden Krisen dieser Welt, mit Populismus, Krieg und Umweltzerstörung, mit der eigenen Überforderung auch? Am Düsseldorfer Schauspielhaus verhandeln das jetzt Kinder, Jugendliche und ältere Menschen mit Wut im Bauch. Zorn heißt das Mehrgenerationenprojekt und die Regisseurin Uta Plate erzählt uns heute davon. Außerdem schauen wir nach Wien. Da widmet sich das Theater am Werk dem Wirecard-Skandal. Viel Wirklichkeit also auf den deutschsprachigen Bühnen. Und bei Rang 1. Den Zorn singe, o Göttin, so beginnt die europäische Literaturgeschichte. Es ist der erste Satz von Homers Ilias-Epos und das Gefühl des Zorns hat überdauert bis heute. Die Krisen türmen sich, die moralischen Fragen werden schwieriger, die Konflikte gewalttätiger. Eine junge Generation schaut mit Unsicherheit in die Zukunft. Am Düsseldorfer Schauspielhaus wird daraus jetzt Konflikttheater. Das Stadtkollektiv bringt die Generationen zusammen. Zorn heißt die Inszenierung, die heute Abend ihre Premiere feiert. Bei uns zu Gast ist die Regisseurin Uta Plate. Sie ist auch Dozentin an verschiedenen Universitäten und Expertin für integrative multinationale Bürgertheaterprojekte mit Jugendlichen, Geflüchteten, Seniorinnen und Senioren. Herzlich willkommen in unserer Sendung, Uta Plate.
Dankeschön, dass ich da sein darf.
Zorn, ist das ein Gefühl, das Sie bei sich selbst auch hin und wieder erleben?
Ja, jetzt ist die Frage, welches der Farben von Zorn Sie meinen. Es gibt verschiedene. Das, was ich unter Zorn verstehe, ist eigentlich das große Gefühl von Ungerechtigkeit, über das man erzürnt. Denn Ungerechtigkeit, die einem begegnet, ist etwas anderes als eine alltägliche Wut. Und das hat mich eigentlich besonders interessiert. Zorn, die Emotion, die entsteht, wenn Strukturen als Naturgesetze gesehen werden und wir uns als Einzelne darin machtlos empfinden.
Das war also die Grundlage, sich mit diesem Projekt zu beschäftigen. Und ich habe ja den Homer auch nicht ohne Grund zitiert. Wenn ich das richtig verstanden habe, bauen Sie da auch tatsächlich so antike Stoffe, antike Tragödien mit ein? Ist das Ihr Ausgangspunkt?
Wir waren wahnsinnig neugierig darauf, dass wenn wir die antiken Stoffe besuchen, welche Konflikte, Gefühle, Situationen wir uns leihen können, um damit den heutigen zu begegnen. Wir haben eine Klimaaktivistin bei uns im Ensemble. Wir haben jemanden im Ensemble, der Fridays for Futures ist. Wir haben Seniorinnen, die wirklich seit Jahrzehnten sich für die Friedensbewegung einsetzen und das Gefühl haben, das kann nicht sein, dass wir immer wieder für dasselbe aufstehen müssen. All diese Stoffe sind die gegenwärtigen. Und was passiert, wenn man sie mit Antiken verbindet? Also wenn Antigone, die sagt, hey, mein Recht steht über dem Gesetz, sich verbindet mit der Klimaaktivistin? Und was ist, wenn Icarus sich verbindet mit einer Geschichte, wo ein Senior betrogen wurde von einer Immobiliengesellschaft? Und das heißt, was passiert eigentlich, wenn Icarus dann zur Sonne fliegt, verbrennt und damit sich verbindet mit der heutigen Geschichte eines Bürgers aus Düsseldorf?
Sind denn die Spielerinnen und Spieler Mitglied in dieser Bürgerbühne im Stadtkollektiv oder haben Sie sie extra für diese Produktion zusammengesucht oder gecastet?
Das Stadtkollektiv Düsseldorf funktioniert ja so, dass sie Projekte ausschreiben und dafür kann man sich dann jedes Mal neu anmelden und bewerben. Und das Wort Casting höre ich gar nicht gerne, weil ich dann sofort in Kontexten bin, die ich durchaus furchtbar finde. Sondern was wir getan haben, wir haben 80 Leute zu Workshops eingeladen, A10. Und ich habe mit jedem Einzelnen gesprochen und was wir ausgesucht haben, waren die Geschichten, die etwas erzählen wollen aus toten Winkeln dieser Gesellschaft, die sonst nicht gehört werden.
Tote Winkel. Auf welche Geschichten haben Sie sich denn konzentriert? War da vorher schon klar, dass Zorn im Mittelpunkt stehen sollte oder eine bestimmte thematische Ausrichtung? Oder war das noch offen, als Sie die Gespräche geführt haben?
Zorn war gesetzt, die antiken Stoffe standen bereit und dazu haben wir dann die Menschen ausgesucht, die mit diesem Gefühl etwas auf der Bühne erzählen wollten. Was dann in die Auswahl gekommen ist, das hat sich ergeben durch die Leute, die kamen. Da gab es zum Beispiel eine junge Frau, die ihr ganzes Schulleben lang gegen die Ungerechtigkeit im Schulsystem gekämpft hat. Stichwort ungerechte Notengebung, nicht mit Mitbeteiligung von SchülerInnen. Da war aber auch das Thema Klima, das liegt auf der Hand, dass da viele junge Menschen und alte Menschen am Start sind und sagen, wir müssen jetzt die Kehrtwende machen. Und natürlich die große Frage nach Frieden und Krieg und wo positioniert man sich, wenn ein Land wieder kriegs- und wehrhaft werden soll, wie es gerade klingt in Deutschland. Und was passiert aber auch, wenn ein non-binärer Mensch, dem Selbstbestimmungsgesetz darauf hofft, dass endlich ohne psychiatrische Gutachten, ohne behördliche Hürden einfach bestimmt werden kann, das ist mein Status und das ist, was ich bin, non-binär. Und warum wird das Selbstbestimmungsgesetz seit Monaten und Monaten und Monaten nicht von der Koalition an der Regierung verabschiedet? Das sind die Themen, die unter den Fingernägeln brennen. Und wir hoffen, dass die Zuschauer mitfiebern, mitfühlen und gleichzeitig eingeladen werden, ihren Zorn darin zu sehen.
Man hat ja eigentlich den Eindruck, dass sich die Generationen auch im Augenblick eher stark auseinander bewegen, dass es da auch immer weniger Verständnis gibt. Nun bringen Sie zornige Generationen zusammen. Erleben Sie diese Konflikte bei den Proben?
Na, zum einen gibt es ja die Konflikte, die im medialen Raum so stattfinden. Das sind Kommentare, das sind Artikel. Und ich muss sagen, diese einfachen Kategorien, die wir so finden von Gen Z versus Boomer, die sind so einfach nicht vorhanden, sondern was ich liebe und warum ich diese Generation zusammenbringe, weil man jenseits von Familien, Frühstückstischen Leute zusammenbringt, die normalerweise nichts miteinander zu tun haben. Die gucken sich in die Augen und sagen, boah, dafür habe ich auch schon immer gekämpft, Thema Feminismus. Und dann gibt es natürlich die Frage, okay, was ist das überhaupt mit diesen Gendern und was heißt das, das non-binären Sein? Und dann gibt es Lernfelder, so wie eine Seniorin der non-binären Person in die Augen geschaut hat und hat gesagt, weißt du was, Leo, ich habe überhaupt nicht gewusst, wie viel Kraft das kostet. Und jetzt bin ich bei dir und jetzt verstehe ich dich. Das heißt, was passiert ist, ist ein Zwischenraum, der gefüllt wird von einer wahrhaftigen Begegnung und nicht mit Konzepten über Generationen, die Zeitungsartikel füllen.
Und wie sieht das auf der Bühne aus? Ist das eine offene Form, in der die Darstellerinnen und Darsteller ihre Geschichten erzählen?
Ein Zuschauer hat mir gestern gesagt, ach, das ist ja wie so eine antike Zornrevue. Wir haben einen Musiker dabei, Peter Florian Berndt, der mit großem Verweh sich hineingeschmissen hat und mit dem Ensemble zusammen wie Lieder entwickelt hat, die das Gefühl von Zorn einfangen. Wir fangen mit einem Lied an, wir hören mit einem Lied auf und drinnen sind Menschen, die auf die Bühne gehen, ihre Geschichten erzählen, die antiken Helden einladen, sich an ihnen abarbeiten, sie wieder verabschieden und am Ende sieht man wieder den Menschen, der sagt, und das bin ich und das ist mein Name und das ist meine Geschichte.
Sie sind an den verschiedensten Theatern tätig, auch international. In dieser Woche ist eine neue Studie ins Gespräch gekommen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde sie ausgewertet und kommentiert. Danach herrscht immer noch große Unzufriedenheit über die Arbeitsbedingungen an deutschen Theatern, gerade bei jungen Regisseurinnen und Regisseuren. Auch da gibt es viel Zorn, das Gefühl von Ungerechtigkeit. Da kann ich mal zitieren, das Problem ist die Multiplizierung der Formate, Verkürzung der Produktionszeiten, Steigerung der Produktionszahlen, des Drucks, der Belastung. Ist es etwas, was Sie auch nachempfinden können, wenn Sie auf Ihre Arbeit an den deutschsprachigen Theatern schauen?
Nun, das ist ein interessantes Thema, weil es ja ein ständiges Wechselspiel ist. Also was denkt ein Theater, was es dem Publikum liefern muss? Was will die Stadtpolitik, was ein Theater bieten muss? Und wie wirkt sich das dann auf die Künstlerin auf? Also da sind alle in der Verantwortung und eben auch die Politik, die verlangt, dass zu bestimmten Bedingungen auch gearbeitet wird. Aber auch das Theater, was vielleicht sich den Raum nimmt, zu sagen, okay, und da lassen wir uns jetzt mal Luft. Das ist ganz interessant, wie wir dann alle so irgendwann in so einem Hamsterrad sind. Ich kann jetzt persönlich sagen, aus der Arbeitserfahrung, die ich hier in Düsseldorf gemacht habe, hier gibt es das Stadtkollektiv. Und das ist ein gleichberechtigter Teil in einer Leitungssitzung. Und damit fängt schon der Unterschied an. Wenn ich Theaterpädagogin bin oder junge Regisseurin bin, die mit Nicht-Profis arbeitet, dann wird das immer so angesehen wie so ein süßes Sozialprojekt. Hier ist das angesiedelt an einem Haus und die sagen, dazu braucht es Raum, Strukturen und Zeit. So. Und deswegen habe ich wie an der Bürgerbühne in Dresden, wie auch aber am Stadtkollektiv Düsseldorf, die wahrhaftig besten Bedingungen vorgefunden, wie man mit solchen Projekten arbeiten, wirken, gestützt und begleitet wird. Deswegen kann ich, um es jetzt mal positiv zu sagen, in diesem Haus mich wohlgestützt empfinden. Und in manchen anderen Situationen war das nicht so.
Und Sie arbeiten ja mit Menschen, die mit dem Theater erstmal gar nicht viel zu tun haben. Mhm. Bemerken Sie, dass das Theater da bei diesen Spielerinnen und Spielern auch wirklich was verändern, etwas bewirken kann und das dann vielleicht auch ans Publikum weitergeben kann?
Na, es ist ja ein großes Fest, wenn Leute zusammenkommen und noch nie Theater gemacht haben und diese Kunst für sich entdecken und gleichzeitig aber auch ihren eigenen Weg da finden und dann in der Kraft der Gruppe sich Mutproben trauen. Und das ist einfach ein Moment, wenn jemand zum ersten Mal vom 3-Meter-Turm springt und da unten sitzt das Mitensemble und klatscht. Diese Art von Freude, Reibungswerbe und Energie überträgt sich auf den Zuschauer. Das weiß ich hundertprozentig, weil es ist ein Abenteuer, das Theater. Und das wird sehr fühlbar mit den Menschen, die das genießen und erleben und erfahren dürfen.
Sagt Regisseurin Uta Plate. Zorn, eine Stadtkollektivproduktion, hat heute Abend am Schauspielhaus Düsseldorf Premiere. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir bleiben beim Thema. Zorn ausgelöst hat auch ein Wirtschaftsskandal, der jetzt in Wien im Mittelpunkt eines Rechercheprojekts steht. Die Gruppe Blind Date Collaboration beschäftigt sich mit den kriminellen Machenschaften des Finanzdienstleisters Wirecard und seines flüchtigen Vorstandsmitglieds Jan Marszalek. Den spektakulären Fall im Detail verständlich zu machen, ist dabei gar nicht die Absicht. Das Stück Wirecard, Last Exit Bad Vöslau, nimmt lieber das Phänomen der Hochstapelei unter die Lupe, und zwar als Ausdruck performter Männlichkeit. Martin Pesel hat sich das Projekt für uns genauer angeschaut.
Have you ever dared to dream a big, fat dream?
Versprechungen geben, das konnten sie. Markus Braun, dem Geschäftsführer der Wirecard AG, und seinem COO Jan Marszalek lagen die Anleger zu Füßen. Bis im Juni 2020 bekannt wurde, dass in der Bilanz des Finanzdienstleistungsunternehmens knapp 2 Milliarden Euro fehlten. Wirecard meldete Insolvenz an, Markus Braun wurde verhaftet. Jan Marszalek ließ sich von München ins österreichische Bad Vöslau fahren, stieg dort in einen Privatjet nach Minsk und ward nicht mehr gesehen.
Have you ever dared to be the number one?
Dass Marszalek wegen seiner Verstrickungen mit einem österreichischen Verfassungsschützer gerade wieder die Nachrichten ziert, während das Kollektiv Blind Date Collaboration die Produktion Wirecard Last Exit Bad Vöslau herausbringt, ist Zufall. Das Projekt läuft seit 2 Jahren.
Theater kann nie tagesaktuell sein, das ist völlig klar. Das heißt, was dieses notorisch langsame Medium halt kann, ist so, sich einzelne Aspekte anzuschauen, zu fiktionalisieren, mit Humor an die Sache ranzugehen.
Marie-Christine Rissinger hat den Abend konzipiert und führt Regie. Ausgangspunkt war Dan McCrums Buch House of Wirecard.
Ich habe das so aufgeschlagen und es fängt halt so an mit so einer 5-seitigen Figurenliste und wirklich die überwiegende Mehrheit davon männlich gelesene Vornamen.
Der Stücktext stammt von der Autorin und Kabarettistin Maria Muha. Ihr Fokus lag auf der Frage,
wie weit machtgeile Männer in Wirtschaft und Politik gehen können, bis man sie aufhält, beziehungsweise dass so, solche Charaktere und so ein Verhalten ja mehr befeuert und belohnt werden als sanktioniert.
Das Setting ist eine Aktionärsversammlung bei Wirecard. Markus Braun muss sich den ersten unliebsamen Journalistenfragen stellen. Und wo ist eigentlich Marszalek?
Don't worry, sweeties. I got you covered. Everything's here. Ich habe heute nämlich alles, also wirklich alles, fix fertig für euch vorbereitet.
Film- und Live-Spielszenen sowie eigens von Elise Mori komponierte Songs beleuchten, was bisher geschah.
Every man lives a little boy.
Und entlarven die dreiste Hochstapelei als Performance. Als Performance von Männern, die ihre natürliche Unsicherheit mit einem Extra an Männlichkeit überspielen.
Du bist schon ein großes Bulli, gell? Ein ganz großes Bulli bist du.
Wenn einem dann mal eine weiblich gelesene Hochstaplerin unterkommt, was ja wirklich nicht so oft passiert, dann gibt es da oft auch so interessante Dinge, wie zum Beispiel bei Elizabeth Holmes, die einfach ihre Stimme eine Oktave tiefer gelegt hat. Was halt schon faszinierend ist, also dieses, wie sehr muss ich Männlichkeit behaupten, damit ich mit Scheiße durchkomme, damit mir Leute Dinge glauben, die nicht stimmen.
Da es also um performte Männlichkeit geht, ist nur konsequent, dass hier fast ausschließlich Drag Kings auf der Bühne stehen, also weibliche und nicht-binäre Personen, die Männer darstellen.
Drag übertreibt. Also Drag nimmt stereotype Sachen und macht sie größer. Macht sie bunter, macht sie lauter.
Der legendenumwobene Protagonist wird dabei nicht von einem Drag King gespielt, sondern wandert von einem zum anderen. Das liegt auch daran, so die Autorin,
dass der ja auch in sich keine abgeschlossene Figur ist, die so einfach zu charakterisieren ist. Also auf der einen Seite wird zwar oft gesagt, ja, der hat die Menschen so gut mitnehmen können, der war irgendwie so charismatisch, der hat irgendwie, war ein guter Redner und so weiter und so fort. Dazwischen hört man immer wieder, dass der total socially awkward war und extreme irgendwie Minderwertigkeitskomplexe hatte.
But well, let's talk busy business. Ich musste euch ja schon ein paar Mal vertrösten und glaubt's mir, it pains me the most. Es gab bei mir ein paar krasse Ups and Downs, aber eure lieben Messages haben mich echt urgepusht.
Also ich habe, glaube ich, wie ich damals Sprachkunst studiert habe, schon immer ein Faible dazu gehabt, irgendwie Sprachen miteinander zu vermischen und irgendwie da so eigenständige Gebilde draus zu bauen und sozusagen im Zusammenhang mit diesem Fintech-Sprech dann nochmal wie so ein eigenes Genre. Also da stößt man ja auf Begriffe, die man, wenn man nicht irgendwie BWL studiert hat, einfach nicht kennt, so aus der Kunst kommend.
We make playgrounds for players.
We make makers.
We make you pay.
Play.
Es wird laut, bunt und großartig.
Laut, bunt und großartig. Martin Pesel über Wirecard, Last Exit, Bud Fössler von der Blind Date Collaboration. Das Stück hat dann Premiere am nächsten Donnerstag im Wiener Theater am Werk.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute Peter Laudenbach für uns. Er ist Theaterkritiker der Süddeutschen Zeitung und hat ein Buch verfasst über den Einfluss der AfD auf die Kulturinstitutionen. Volkstheater, der rechte Angriff auf die Kunstfreiheit, heißt es. Seine geniale Stelle ist musikalischer Natur und sie führt an einen Ort, der immer noch Trauer trägt, um den Intendanten René Polisch. Es geht also um die Berliner Volksbühne.
Mein genialer Moment oder einer der genialen Momente, die ich dem Theater verdanke, war das erste Konzert, das ich von Fanny van Dunn gesehen habe in der Volksbühne. Damals so etwa das coolste Theater der Welt. Das war ein großes Erlebnis. Ich erinnere mich an ein Liebeslied von Fanny van Dunn.
Gwendoline Kucharski, an dich denke ich jetzt.
Gwendoline Kucharski, an dich denke ich jetzt. Damals hatte ich niemand auf 17 geschätzt.
Damals hatte ich keiner auf 14 geschätzt. Du warst noch ein Mädchen und ich war noch kein Mann. Und wenn der Beatabend vorbei war, hielt der Zug nach nirgendwo an.
Ich ritzte in die Schulbank deine Initialien. Das war die Liebe in Nordrhein-Westfalen. Und als der Beatabend vorbei war, fing der Zug nach nirgendwo an. Das war schön.
Und ich schnitzte in die Schulbank deine Initialen. Das war die Liebe in Nordrhein-Westfalen.
Merci.
Theaterkritiker und Autor Peter Laudenbach über ein Konzert von Fanny van Dunn an der Berliner Volksbühne. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Die Beiträge unserer Sendung können Sie wie immer nachhören unter deutschlandfunkkultur.de. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.